Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auch alle Gäste und auch alle, die sich am Livestream zugeschaltet haben. Es ist ein besonderer Sonntag heute und es ist tatsächlich ein Wunder, was Jesus selbst vollbringt. Er einigt uns aus so vielen Nationen. Südamerika haben wir gesehen und wir haben Afrika gesehen und die Ukraine und auch viele andere Erdteile. Und das ist in der Tat ein Wunder, dass wir durch Jesus Christus Frieden untereinander haben. Nicht selbstverständlich, aber dieser Herr Jesus, der ist heute Morgen hier durch seinen Heiligen Geist und er spricht zu uns, er redet. Und wie tut er das? Dies tut er durch sein Wort. Und nun wollen wir das Wort Gottes reden lassen und ich lade uns ein, dass wir aufstehen und ich möchte gerne einen Text lesen aus dem Johannesevangelium und da das vierte Kapitel, Johannes 4, von Vers 5 an bis Vers 14. Da geht es um Jesus und die Frau aus Samaria. Johannes 4, ab Vers 5. Da kommt er, also Jesus, in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Unser Predigttext zeigt uns drei Dinge. Erstens, Jesus heißt jeden willkommen. Zweitens, Jesus allein löscht unseren Durst. Und drittens, Jesus legt in uns eine sprudelnde Quelle an. Erstens, bei Jesus ist jeder willkommen. Unser heutiger Gottesdienst, dieser internationale, macht das deutlich. Egal, wo wir herkommen, wo wir aufgewachsen sind, was unsere Sprache ist, Jesus lädt jeden Menschen ein. Niemand ist wegen Herkunft, Hautfarbe, Intellekt, Bildung, Nationalität, Wohlstand, Armut oder seiner sozialen Stellung ausgegrenzt. Jeder darf kommen. Jeder darf sich mit großer Zuversicht Jesus Christus zuwenden. Auch du. Dies wird auch auf den ersten Seiten des Johannesevangeliums, wo dieser Predigttext herkommt, deutlich. Dort trifft Jesus auf zwei Menschen. In Kapitel 3, dem Kapitel vor unserem gelesenen Text, begegnet er Nikodemus, einem Pharisäer, und in Kapitel 4 einer schlichten Frau aus Samaria. Diese beiden können unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite, in Kapitel 3, Nikodemus, ein hochgelehrter Pharisäer, ein Oberhaupt der Juden und auf der anderen Seite, wenige Augenblicke später, eine einfache samaritische Frau, die in der Mittagshitze vom Brunnen Wasser holt. Nikodemus, gelehrt, Politiker, Mitglied im Hohen Rat, der obersten religiösen und politischen Behörde der Juden in Jerusalem, sie hingegen kein Ansehen, unbedeutend in der Gesellschaft. Er Gelehrter, sie ungebildet. Er von hoher Moral, sie, Vers 18, unmoralisch. Fünf Männer hatte sie und der jetzt ihr Mann ist, ist nicht ihr Mann. Er hatte einen Namen, Nikodemus. Sie, namenlos, die Frau aus Samaria am Brunnen. Er ein Mann, sie eine Frau. Er kam in der Nacht, weil er sein Ansehen vor den Menschen schützen wollte. Sie brauchte nichts zu schützen. Sie kam zur Mittagsstunde. Zwei komplett unterschiedliche Menschen. Und Jesus ist für beide da. Jesus spricht mit beiden. Er nimmt sich Zeit, ganz unabhängig, wer sie sind. So tat Jesus es immer. Er aß im Haus des reichen Oberzöllners Zachäus. Er half dem römischen Hauptmann von Kapernaum und er heilte auch einen blinden Bettler. Er berührte Aussätzige, die als unrein galten. Sehen wir, wie Jesus verbindet die Hohen und die Niedrigen, die Angesehenen und die Verworfenen. Nur er schafft es. Er allein kann auch uns hier in dieser Gemeinde an einem Sonntag wie heute in Frieden zusammenkommen lassen. Der Dreh- und Angelpunkt für Frieden in der Welt ist Jesus Christus, weil er allein aus allen Nationen, aus allen Völkern Menschen ruft, egal was sie auch für eine Vergangenheit haben. Er sortiert nicht nach Lebensstandard, nach Ansehen, nach Gesundheit. Er sortiert nicht nach Optik. Er denkt in anderen Kategorien. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern er hält Ausschau nach Sündern. Sündern zur Buße zu rufen, deswegen bin ich gekommen. Und hör mal, weil nämlich Sünder in allen gesellschaftlichen Gruppen zu finden sind. Deswegen gibt es bei ihm kein Ansehen der Person. Wir finden sie in allen Völkern, wir finden sie in allen Nationen, wir finden Sünder unter Reichen und unter den Armen. Wir finden sie unter den Klugen und unter den Törichten, unter den Europäern und Afrikanern und Asiaten. Deswegen wendet er sich sowohl Nikodemus als auch der Samariterin zu. Er hält Ausschau nach Sündern. Deswegen ist auch Hoffnung für dich, dass er nach dir Ausschau hält. Weil du, genauso wie ich, ein Sünder bist. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, Römer 2, Vers 11, weder Jude noch Grieche, Sklave noch Freier. Deswegen kann und darf es im Reich Gottes keinen Rassismus geben. Vor Gott sind wir alle gleich. Nikodemus und die Samariterin sind beste Beispiele dafür. Beide brauchen Erlösung von ihren Sünden. Jesus wendet sich beiden zu, denn er ist, wie es nachher in Vers 42 heißt, wahrhaftig, sagen die Menschen dort in dem Dorf, er ist wahrhaftig der Retter der Welt. Von Menschen aus allen Nationen. Frage an dich heute Morgen an diesem internationalen Gottesdienst. Hast du Jesus schon auf diese Weise als deinen Retter erlebt? Er kam für Sünder, sagt er, um sie von ihrer Schuld zu erlösen. Jeder Mensch Ob Nikodemus oder die Samariterin hat Schuld auf sich geladen, niemand ist davon ausgenommen. Doch Jesus nahm die Strafe, die wir für unsere Sünden und unsere Schuld verdient haben, auf sich, ging an das Kreuz von Golgatha. Er gab sein Leben als Lösegeld hin und nur er konnte es tun, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist und weil er ohne Schuld und Sünde war. Und deswegen wurde unsere Schuld für alle die an ihn glauben, auf diesen Christus gelegt und er ertrug die Strafe an unserer Statt. Und er ist gekommen, um Sünder gerecht zu machen. Das sind die, die im Glauben und Vertrauen auf ihn blicken und sagen, Jesus, ich nehme an und ich vertraue, dass du auch am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Egal, ob du aus der Kategorie des Nikodemus stammst oder aus der Kategorie der Samariterin, ob du einen Namen hast oder nicht, ob du Ansehen hast oder nicht, ob du reich bist oder arm bist, alle sind gleich vor Gott und brauchen diesen Erlöser, Jesus Christus. Jeder, sagt die Bibel, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Kennst du Jesus auf diese Weise als deinen Erlöser? Wenn nicht, dann erkenne, dass das Evangelium genauso sehr für dich bestimmt ist, wie für jeden anderen Menschen auch. Und verstehe, dass du ihn genauso brauchst, wie der angesehene Nikodemus oder die sündige Frau aus Samaria. Jesus steht mit offenen Armen, heute Morgen, und er sagt, komm, komm zu mir. Also erstens, wir sehen hier, Jesus ist oder heißt jeden willkommen. Dann sehen wir zweitens, Jesus allein löscht unseren Durst. Johannes berichtet jetzt, dass Jesus sich an diesen einen bestimmten Brunnen setzt. Er war müde, heißt es in unserem Text, beziehungsweise ja, er war müde. Er war in allem versucht wie wir, er war müde und er hatte Durst. Und da kam dann diese Frau und holte Wasser und er sitzt dort und er sagt zu ihr, Frau, gib mir zu trinken. Das war außergewöhnlich in zweierlei Hinsicht. Denn zum einen war sie eine Frau. Es war nicht üblich, dass ein Mann eine Frau in aller Öffentlichkeit ansprach. Das war nicht Sitte und gehörte sich auch nicht. Aber indem Jesus mit ihr in eine Unterhaltung eintrat, brachte er zum Ausdruck, dass eben, wie wir schon gesagt haben, vor Gott alle Menschen gleich sind. Aber noch etwas sticht hervor, sie war eine Samariterin. Auch deswegen war sie überrascht. Boah, der Mann, der spricht mich an. Was erbittest du als ein Jude von mir, etwas zu trinken, fragte sie, da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Dass die Juden und die Samariter sich nicht verstanden haben, hatte historische Gründe. Sie waren verfeindet. Die Juden betrachteten die Samariter als nicht ebenbürtig. Das rührte daher, dass die Assyrer vor vielen hundert Jahren Samaria erobert hatten und sie verschleppten einige Juden und andere ließen sie zurück. Und sie siedelten dann in diesem Gebiet ausländische Menschen an, aus Syrien und sonst wo. Und sie verheirateten sich mit den dort lebenden Juden. Und diese Juden nahmen dann auch teilweise religiöse Gebräuche von den Ausländern an. Das führte dazu, dass sie zum Beispiel nicht mehr in Jerusalem anbeteten, sondern auf einem Berg, Gerizim. Darum bestand eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Sie waren unrein, sie waren nicht voll in dem jüdischen religiösen System, sondern sie waren Abweichler. Man betrachtete sie als niedrigere Kategorie. Und nun kommt Jesus und bittet eine Frau und noch eine Samariterin um Wasser. Und das, obwohl sie aus jüdischer Sicht auf doppelte Weise unrein war. Er sagte zu ihr, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Hören wir das? Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an. Die Frau schien dies zunächst wörtlich zu verstehen. Im jüdischen Sprachgebrauch bezeichnete der Ausdruck lebendiges Wasser fließendes Wasser, aus einem Fluss oder aus einem Bach. Im Gegensatz dazu ist stehendes Wasser in einer Zisterne oder einem Brunnen zu finden. Lebendiges Wasser galt als das frischere, das bessere Wasser. Als Jesus nun sagte, er könne ihr lebendiges Wasser geben, dachte die Frau vermutlich an einen Bach. Sie wollte wissen, wo Jesus in dieser Gegend denn ein lebendiges Wasser herholt. Es scheint auch so zu sein, dass sie Jesus auch ein wenig überheblich fand mit seiner Aussage. Ich biete dir fließendes Wasser an. Erstmal hast du keinen Eimer, kommst da noch nicht mal an das stille Wasser an. Und dann redest du auch noch von frischem, lebendigen, fließenden Wasser. Hier ist kein Bach. Sie fragt, bist du, Vers 12, größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gebuddelt hat vor hunderten von Jahren und selbst daraus getrunken hat? Jesus, maßst du dir nicht zu viel an? Du sagst, du kannst mir lebendiges, fließendes Wasser geben. Meinst du, du bist schlauer als Jakob? Der hätte doch den Bach hier gefunden, wenn es den geben würde und hätte nicht unter mühseliger Arbeit einen, weiß was ich, 40 Meter tiefen Brunnen gebuddelt. Denkst du, du hast Größeres vollbracht als unser Vater Jakob? Doch das war gar nicht, was Jesus meinte. Es ging ihm nicht um einen Bach oder einen Fluss, der da irgendwo fließt, sondern seine Worte, und das ist auch, was bis heute gilt, seine Worte müssen geistlich verstanden werden. Und um seine Worte geistlich zu verstehen, brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes und wir brauchen die Bibel, weil sie uns hilft, die Worte Jesu zu verstehen. Sie zeigt uns, dass, was Jesus meint mit ich gebe dir lebendiges Wasser. Sie zeigt uns nämlich, dass wir Menschen mit einem Seelendurst ausgestattet sind. Wir wollen diesen Durst unbedingt stillen, so wie du im Sommer, letzte Woche, wie viel Grad hatten wir hier? 38, preis dem Herrn, heute ist kalt. Hattest du letzte Woche Durst? Ich hoffe ja, einige trinken zu wenig, ihr sollt mehr trinken, sonst dehydriert ihr. Aber ihr kennt diesen Durst, das ist ja, das, ich weiß noch, als Kind hatte ich noch ein stärkeres Durstempfinden nach dem Sportunterricht. Kennt ihr das noch? Ich muss was trinken. Und wenn du dann trinkst, dann bist du so richtig, wow, das tut dir gut. Und so ist das mit deiner Seele auch. Das ist, was die Bibel uns erklärt. Deine Seele hat Durst, als hättest du Sport gemacht und verlangst nach einer durstlöschenden Getränk. Deine Seele hat Durst. Und wir wollen und wir müssen diesen Durst auch stillen, sonst vergehen wir. Das ist ganz normal. Und das versuchen wir tatsächlich den ganzen lieben langen Tag. Wir versuchen, den Durst unserer Seele zu stillen. Zum Beispiel, wenn wir gelobt werden, ist das wie ein Durstlöscher. Kennst du das? Schon mal erlebt? Ach, heute siehst du aber toll aus. This made my day, sagen die Amerikaner. Jetzt geht's mir gut. Der Lehrer gibt dir eine 1. Oder er sagt nach dem Referat vor der ganzen Klasse, das war spitze. Dann fühlen wir uns gut. Ist auch okay. Das ist in Ordnung. Bis zu einem gewissen Maß. Doch bleibt die Bestätigung aus, ist die Stimmung mies. Der erkennt meine Leistung nicht an. Hat er nicht gesehen, dass ich beim Friseur war? Die neue Brille, steht die mir nicht oder warum sagt niemand was? Wir haben Durst nach Anerkennung. Und dieser Durst wird nicht gestillt. Die Bibel bestätigt, dass wir durstig sind in unserer Seele. Und sie sagt uns zugleich, dass diesen Durst nur Gott stillen kann. Das heißt in Jesaja 12, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen. Aus den Quellen des Heils. Das ist bei Gott. Jesaja 55, wohlan ihr Durstigen alle. Ihr Durstigen, hört zu, sagt Gott. kommt her zum Wasser. Es ist bei ihm. Die ihr kein Geld habt, kommt her. Kommt her, kauft und esst, trinkt. Das Wasser ist umsonst. Das Thema des lebendigen Wassers, des durststillenden, seelendurststillenden Wassers zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wir könnten durch verschiedene Propheten gehen, wo immer wieder vom lebendigen Wasser die Rede ist. Was fließt, um den Durst deiner Seele zu stillen. Das wird sogar bis in die Offenbarung durchgezogen, Offenbarung 7. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es ist nicht nur, dass Gott da ist, wie wir es eben gehört haben in dem Lied der Ukrainer. Diese Sehnsucht, ich will an den Ort, wo kein Kampf und wo kein Kampf mehr ist, sondern Frieden herrscht. Es ist nicht nur, dass Gott im Himmel die Tränen dir abtrocknen wird, sondern er wird auch deinen Durst für immer und ewig löschen. Da ist eine lebendige Quelle, zu der er dich hinführt, die dort sein wird, aber er will dir jetzt schon, damit du in Genuss kommst dieser durststillenden Quelle im Himmel, jetzt schon deinen Durst stillen. Diese und viele andere Texte offenbaren den Durst unserer Seele, der nur von Gott gestillt werden kann. Dieses lebendige Wasser bot Jesus der Frau an, nicht Wasser aus einem Bach, sondern Wasser vom Himmel. Frage an dich, wie denkst du darüber? Hast du nicht auch schon an vielen Wassern gesessen, die sich nicht als durststillend herausgestellt haben? Erst schien es, als würden diese Wasser deine Sehnsüchte stillen, aber im Laufe der Zeit wurde dir mehr und mehr klar, dass sie den Durst nicht nachhaltig löschen. Der Mann, auf den du deine Hoffnungen gesetzt hast, der sich zu Beginn so gut anfühlte, so durststillende Wirkung hatte, so bestätigend für dich war, nachdem du dein Leben komplett ausgerichtet hast, den du fast angebetet hast, ist verschwunden. Zurück bleibt eine durstige Seele. Das Geld, wonach du so sehr strebst, je mehr du davon hast, desto mehr verstehst du, es stillt nicht meinen Durst nach gesunden Beziehungen. Der Ruhm, die Macht, der Urlaub. Jahr um Jahr vergeht, du kennst inzwischen Mallorca. Da ist keine Überraschung mehr. Die Party verliert an Wirkung. Eine gewisse Zeit befriedigen uns diese Gewässer, aber nicht dauerhaft. Menschen enttäuschen, Geld ist nicht alles, das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können es nicht mitnehmen. Und auch unsere Gesundheit, auf die wir unsere Hoffnung gesetzt haben, ist mehr als fragil. Was bleibt, ist eine durstige Seele. Gott sagt, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Und sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Wir sitzen vor diesen Löchern und versuchen, unseren Durst zu löschen. Aber es funktioniert nicht. Hast du nicht schon lange genug an diesem löchrigen Brunnen gesessen? Heute Morgen spricht Jesus mit dir. Er meint dich. So wie er damals mit der Frau am Jakobsbrunnen sprach. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß um deine Versuche, den Durst zu stillen. Und jetzt bietet er dir lebendiges Wasser an. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Jesus selbst ist dieses Wasser. Vertraue ihm doch, glaube ihm. Ja, ich sage sogar, teste es doch mal aus. Probier doch mal. Er wird dich vollständig zufriedenstellen. Glaube an ihn und sage, Jesus sei auch mein Herr und Erlöser. Jeder ist willkommen, Zweitens, Jesus allein stillt unseren Durst. Und drittens, er legt eine sprudelnde Quelle in uns an. Denn wenn du von ihm trinkst, dann passiert etwas. Jesus sagt dann in Vers 14, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Was ist der Unterschied? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Was ist der Unterschied zwischen einem Brunnen und einer Quelle? Nun, aus dem Brunnen sprudelt kein Wasser. Brunnen ist grundwasserspiegelabhängig. Das ist stehendes Wasser in der Tiefe. Bei einer Quelle aber wird das Wasser mit Druck an die Oberfläche gebracht. Und es fließt immer nach. Es sprudelt immer nach. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Das ist der Unterschied. Die Frau kommt jetzt zu einem Brunnen, wo das Wasser steht, und Jesus bietet ihr sprudelndes Wasser an. Wasser, was fließt. Wer vom lebendigen Wasser trinkt, sagt er, in dem entsteht eine Quelle lebendigen Wassers. Ein Kind Gottes, jemand, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, hat immer Frischwasser am Herzen. Immer Frischwasser am Herzen. Wir haben so einen umgebauten alten Bulli, Camper, fällt mir gerade ein. Da ist ein Wasserkanister drin. Und wenn ich dann mal irgendwo im Urlaub fahre und ich mache da Wasser rein und es ist heiß, 38 Grad wie letztes Wochenende, dann wird das richtig stinkig, das Wasser. Verstehen wir das? Das ist kein sprudelndes Wasser. Das ist stehendes Wasser. Aber Jesus will und gibt uns in uns eine Quelle, ein Frischwasser. Immer ist es da. Es quillt bis ins ewige Leben. Es sprudelt, hör mal, es sprudelt in guten wie in schlechten Zeiten. Das Wasser fließt in Gesundheit und Krankheit, in Krieg und Frieden, in Armut und Reichtum, im Leben und im Sterben. Unzählige Christen sind lebendiger Beweis davon. In ihnen sprudelt göttliches Lebenswasser. Stell dir vor, du kaufst ein Grundstück und willst ein Haus bauen. Und auf diesem Grundstück ist ein Brunnen, der dich stört, weil er in dem Bereich ist, wo du was anlegen willst. Du kannst hingehen und diesen Brunnen mit Erde zuschütten und alles ist gut. Du kannst bauen, kein Problem. Hast du aber eine Quelle im Garten und willst sie loswerden und bittest Arbeiter am Abend zu kommen, um diese Quelle zuzuschütten, und sie hauen da ordentlich Fuder, Sand drauf und Erde und Modder und alles, was sie haben. Und du gehst nach Hause und kommst am nächsten Morgen wieder. Du wirst feststellen, das Wasser hat sich einen Weg gesucht. Es sprudelt. Du kannst die Quelle nicht versiegen. So ist es mit Kindern Gottes, die Christus in ihrem Herzen haben. Die Widrigkeiten des Lebens können das Sprudeln der Quelle nicht aufhalten. Die Armut nicht, der Krieg nicht, die Krankheit nicht, die Bedrängnis nicht, die Einsamkeit nicht, die Verfolgung nicht. Da ist eine Quelle, die sprudelt. Sie sprudelt, sie sprudelt. Wer von diesem Wasser trinkt, in dem wird eine lebendige Quelle sein. Die reicht bis wann? Bis morgen? Bis übermorgen? Bis in Ewigkeit. Aber, und damit schließe ich, darin ist auch ein ernster Aspekt verborgen. Denn es gibt Christen, die versuchen, diese Quelle in ihrem Herzen stillzulegen. Du hast was auf sie gelegt, auf deine Quelle. Du bist beigegangen und hast Erde drüber geschoben, fremdes Material. Du hast gesagt, ich werde der Versuchung nachgeben. Einmal ist kein Mal, hast du gesagt. Einmal ist kein Mal. Erst war es nur eine Schaufel Sand, so ein bisschen. Doch daraus wurde mehr. Ein Eimer. Eine ganze Bütt. Und irgendwann schubst du mit dem Bagger Sand und Erde auf die Quelle. Du wolltest sie stilllegen, aber du hast die Kraft dieser Quelle unterschätzt. Sie sprudelt. Sie sprudelt weiter. Sie bahnt sich ihren Weg. Das Wasser tritt hervor. Das Wasser, das du jetzt in deinem Leben hervortreten siehst, ist nicht schön. Es ist schlammig und moddrig. Du fühlst dich nicht wohl, du fühlst dich nicht gut. Aber daran ist nicht die Quelle schuld, aus der frisches Wasser sprudelt, sondern daran ist der Sand und die Muttererde schuld, die du immer versuchst rüberzuschieben. Und das Wasser sprudelt, du kannst die Quelle nicht aufhalten. Aber die Sünde und dein Liebäugeln mit den Dingen dieser Welt wollen die Quelle verschließen und nun sprudelt das Wasser und es ist Schlamm in deinem Leben. Daran ist nicht die Quelle schuld, sondern der Dreck, mit dem du versuchst, sie stillzulegen. Auch mit dir redet heute Jesus. Er sagt, hör mal, weißt du noch, wie ich damals die Quelle in dir angelegt habe? Hab ich dir nicht gesagt, sie wird niemals versiegen? Habe ich dir nicht gesagt, sie quillt bis in Ewigkeit? Und du versuchst, sie stillzulegen. Komm zurück. Komm zurück. Ich will dich reinigen. Ich will dich ganz neu säubern. Ich will, dass wieder frisches Wasser aus dir und in dir sprudelt. So sehen wir, dass dieser Text in verschiedene Richtungen Wirkung entfaltet. Er sagt uns einerseits, bei Jesus ist jeder willkommen. Egal, ob du das erste Mal so eine Predigt hörst oder ob du schon 100 Mal so eine gehört hast. Wer immer du bist, Jesus steht da mit offenen Armen. Dieser Text sagt uns, dass nur Jesus unseren Durst löschen kann. Alles andere lässt uns durstig zurück und leer. Und dieser Text ruft auch solche zurück zu Jesus, die versucht haben, diese Quelle, die Gott vor einiger Zeit, als du im Glauben und Vertrauen dich ihm zugewandt hast, diese Quelle, die er damals angelegt hat, zu verschütten. Und er will sie reinigen. Die Einladung gilt für uns alle. Der Herr segne uns. Amen. Vater im Himmel, so kommen wir zu dir und danken dir für dein lebendiges Wasser, was du uns reichst in Jesus Christus. Und dass du uns so gut kennst. Die Diagnose der Bibel ist so messerscharf und so pointiert und so fehlerlos. Du weißt, wie es um unser Herz bestellt ist. Du kennst den Durst unserer Seele. Und wir loben dich und preisen dich, dass du uns einlädst, zu kommen, ganz egal, wer wir sind. Und so bitte ich dich für Menschen, die das heute so wahrnehmen, diesen Ruf von dir hören. Danke für die Unterhaltung, die du eingegangen bist mit ihnen jetzt am Brunnen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Unterhaltung fortsetzt, dass du sie ziehst und dass du das Herz öffnest und dass da Glauben entsteht und ein Vertrauen darauf, dass Christus für mich gestorben ist und dass er mir lebendiges Wasser reicht. Eine Erfüllung meines Herzens bis in alle Ewigkeit, was mich trägt im Leben und im Tod, in guten wie in schlechten Zeiten. Herr, hilf, dass viele heute Morgen das begreifen und verstehen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und wir bitten dich auch für die verlorenen Söhne und Töchter, die deine Kinder sind, weil du ihnen den Glauben einst in ihr Herz gelegt hast. Und sie gingen auch einige Zeit mit dir, aber dann wollten sie ihr Erbe ausbezahlt haben und machten sich auf den Weg, um es zu verleben und endeten am Schweinetrog. Das ist der Schlamm. Das ist der elende Versuch, diese Quelle zum Versiegen zu bringen. Aber deine Quelle hat mehr Kraft. Ich danke dir, dass du einlädst, zurückzukommen. Dass wir uns beugen dürfen vor dir. Dass du wie der Vater des verlorenen Sohnes mit offenen Armen dastehst. Wenn wir auf unsere Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja, dann stehst du da. Und dann heißt du uns willkommen, wieder neu an dem Tisch deiner Familie, Und dann feiern wir und dann sind wir fröhlich. Herr, schenke diese Umkehr vielen, die es jetzt betrifft. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.